Also wir fangen heute ein neues Buch an in der Bibel und wir bleiben trotzdem im selben Buch. Das hängt jetzt ganz davon ab, wie man das Buch anguckt. Also es gibt etliche Bücher in der Bibel, die sind bei uns in der deutschen Bibel, von dem, was man im Griechischen hat, in der griechischen Übersetzung, zweigeteilt. Samuelbücher, Königebücher, Chronikbücher sind alle jeweils eigentlich ein Buch, aber halt dann doch zwei. Also bei den Büchern hängt es eigentlich davon ab, dass es größere Bücher sind. Nehemia und Esra sind eigentlich auch auf einer Buchrolle. Sind bloß eben zwei Leute. Beide haben aber das gleiche Thema. Das Volk Israel kehrt zurück und sie haben Probleme. Und darum schickt Gott ihnen einen Helfer. Er schenkt ihnen einen Tröster. Esra und Nehemia und das Buch Esther dann auch noch sind alle jeweils ein Bild für den Heiligen Geist. Esra ist die Hilfe, die göttliche Hilfe. Es ist die Hilfe, die Gott schenkt im Kampf. Die Hilfe, die Gott schenkt für die Situationen, in denen der Mensch sich nicht weiterhelfen kann. Interessanterweise auch die Hilfe für den Mann, dadurch, dass er die Frau bekommt. Und Nehemia heißt, der Herr tröstet. Und da kommen wir dem schon näher, was wir in der Lutherbibel haben. Wenn Jesus davon spricht, ich will den Vater bitten, dass er euch einen anderen Tröster sende. Einen anderen Tröster, wieso einen anderen Tröster? Davor hatten sie Jesus. Und das ist schon unglaublicher Trost, wenn man weiß, ich bin in einem Sturm, aber ich bin im Boot mit Jesus. Das Boot kann eigentlich gar nicht sinken. Sollte man meinen. Also sollte man meinen, dass die Leute den Trost hatten, hatten sie dann auch nicht unbedingt. Ich bin mit Jesus mitten in der Walachei. Es sind 5000 Mann plus Frauen und Kinder und wir haben 5 Brot und 2 Fische. Was für ein Trost zu wissen, dass ich eben Jesus da habe. Jetzt werden alle satt. Und dann sagt Jesus, ich gehe. Und sagt eben, ich will euch einen anderen Tröster schenken. Also, es gibt englische Übersetzungen zum Beispiel, die übersetzen das Wort Tröster dann mit Helfer, das passt auch. Aber jetzt sind wir ja eben bei Nehemia. Das Wort Nacham, trösten, kommt übrigens auch im Psalm 23 vor. Dein Stecken und Stab trösten mich. Gott will trösten. Ich will euch trösten, wie einen, den seine Mutter tröstet. Also, das ist Jesaja 66, war Jahreslosung vor ein paar Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Viele haben dann gesagt: Ah, guckt mal hier, Gott hat eine mütterliche Seite, wunderbar. Und dann, es gibt das Hebräische nicht her. Da geht Gott eher darauf ein: Ich tröste euch, wie einen, den seine Mutter tröstet. Aber auch da kommt trotzdem wieder der Trost vor. Der Trost, den wir ganz am Ende in der Bibel auch nochmal finden, Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen. Alle. Ganz gleich, was für Tränen wir vergossen haben. Folgende Situation beim Buch Nehemia. Wir sind im 5. Jahrhundert vor Christus. Die Datierung haben wir gleich noch. Das Volk ist schon zurückgekehrt und sie sind aber anders zurückgekehrt als vorher. Also vor dem Exil hat das Volk komplett Hebräisch gesprochen. Jetzt sprechen viele Aramäisch, vor allem im Norden, da wo Jesus später aufgewachsen ist. Aramäisch ist die Reichssprache gewesen im Babylonischen und später auch im Persischen Reich. Weil Babylonisch ist zwar auch eine semitische Sprache wie Hebräisch und Aramäisch, aber sie ist viel komplizierter. Aramäisch war wesentlich einfacher. Hebräisch auch, aber also Aramäisch wurde doch von mehr Leuten gesprochen. Darum hat man Aramäisch als Landessprache genommen. Die Griechen haben das dann auch übernommen. Die Perser, Entschuldigung. Die Griechen haben dann haben tatsächlich ihre Sprache durchgesetzt. Also das Volk hat zum einen eigentlich die Sprache verloren. Und was sie noch verloren haben, sind zum Beispiel Monatsnamen. Wir haben hier jetzt gleich den Monat Kislev erwähnt. Der hieß nicht Kislev im Alten Testament, bevor Israel in die Verbannung musste. Leider weiß ich jetzt nicht, welcher Monatsname das vorher ist, also welcher Name das ist. Aus dem folgenden Grund, dass wir heute tatsächlich nur die babylonischen Namen überliefert haben. Es gibt an allen möglichen Stellen schon noch die hebräischen Namen, aber die sind nicht mehr so da. Also selbst heute im hebräischen Kalender finden wir die babylonischen Namen. Da haben sie wieder ein Stück verloren. Dann haben sie ihre Schrift nicht mehr. Hä? Wir haben noch hebräische Schrift. Ja. Das, was wir heute hebräische Schrift nennen, stammt auch ab von der alten hebräischen Schrift. Aber die alte hebräische Schrift ist das, was man Proto-Kanäisch nennt oder auch Phönizisch. Und das Interessante ist, bei der phönizischen Schrift, die hat sich dann im Mittelmeerraum verbreitet, dadurch, dass die Phönizier durch die Gegend gereist sind. Und dadurch ist dann erstmal das griechische Alphabet daraus geworden. Und dann später auch das lateinische Alphabet. Also von dem, was die Hebräer früher an Schrift hatten, da kommt man wesentlich schneller zu unserer Schrift als... Also die arabische Schrift und auch die aramäische Schrift, die dann eben die heutigen hebräischen Buchstaben sind, die sind auch schon daraus geworden, aber da hat sich halt... Die haben halt andere Änderungen dran vorgenommen, um es mal so zu sagen. Und die arabischen Zahlen sind eigentlich auch die Buchstaben. Genau, das. Israel hat Sprache verloren, sie haben die Schrift verloren. Und dadurch, dass sie die Schrift verloren haben, haben sie auch nochmal einen anderen Bezug verloren. Die hebräischen Buchstaben haben Bedeutungen. Das weiß man heute auch noch. Und zwar hat das nichts mit der Kabbalah zu tun. Die Kabbalah ist hebräische Mystik, geht schon ziemlich in den Bereich der Magie hinein. Das ist erst später gekommen, als der Heilige Geist von Israel gewichen ist, nach dem Propheten Malachi. Was die alten Buchstaben an Bedeutung haben, das ist nochmal ganz was anderes. Jeder Buchstabe erzählt etwas. Es gibt zum Beispiel den Buchstaben Chet. Chet kommt zum Beispiel hier auch im Namen Nechemjahu vor. Chet ist der Schutz. Und dann haben wir das Nun, Nechemjahu, also das Nun. Nun ist das Leben. Es ist eigentlich erstmal ein Fisch. Aber ein Fisch ist halt sehr lebendig. Nun und Chet, der Schutz des Lebens. Das klingt schon mal ganz gut. Da steckt dann auch die Ruhe drin. Noach ist die Ruhe, also der Name Noah. Noach, die Ruhe, der Schutz des Lebens. Mem ist das Wasser. Mem ist der letzte Buchstabe in diesem Namen, oder bei Nacham. Und Wasser ist das Chaos, muss man so zu sagen. Also, weil irgendwie ist da nichts fest, außer, also wenn es nicht gerade friert, ansonsten ist es halt chaotisch und man kann es nicht festhalten und was auch immer. Nacham, der Trost, den Gott uns verspricht. ist der Schutz des Lebens vor dem Chaos. Oder auch die Ruhe im Chaos. Also Noach, die Ruhe im Chaos. Das ist der Trost, den Gott verspricht. Das sind diese alten Wortbilder, die halt da drin stecken, die wir heute nicht mehr, also die uns heute verloren gegangen sind. Das haben sie noch in gewisser Weise im Hebräischen, aber eben die Schrift ist verloren gegangen und dadurch so ein bisschen dieser Bezug. Und dadurch auch viele Dinge, die das Evangelium verkünden. Also noch ein Beispiel bei diesen Buchstaben. Wir kommen später dazu im beim Propheten Hesekiel. Da sagt er, in Kapitel 9 müsste es sein, dass der Engel, bevor das Gericht losgeht am Haus Gottes, bei allen Leuten, die dort sind und die zum Gott Israels gehören, ein Zeichen auf die Stirn machen soll. Das Wort Zeichen ist das hebräische Wort Taf, und Taf ist der letzte Buchstabe im hebräischen Alphabet. Der sieht heute gewissermaßen wie ein Elefant aus, wenn man den so ganz grob mal anguckt. Aber das alte Taf sieht aus wie ein Kreuz. Einfach so ein Zeichen halt, ne? So ein X drauf irgendwo, ein Kreuz. Und wenn man das sich anguckt und Gott sagt, es kommt ein Taf auf alle drauf, auf alle, die zu mir gehören, es kommt das Kreuz auf sie drauf. Das ergibt auf einmal ganz anderen Sinn. Also, das hat Israel verloren. Sie haben noch andere Sachen verloren, also der Tempel ist nicht mehr so wie früher, Gott wohnt nicht mehr drin, es ist nichts mehr gesalbt dort, der Hohepriester hat nicht die Lose, Licht und Recht. Also ganz viel geistlich schon im Argen und es kommt noch mehr dazu. Fangen wir endlich an zu lesen. Dies ist die Geschichte Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Also Nehemia stellt sich hier nochmal vor. Geschichte kann man auch einfach die Worte oder die Dinge übersetzen. Das, was Nehemia halt aufgeschrieben hat. Und er gibt sich nochmal extra an als Sohn des Hachalja. Das ist erstmal normal, dass man den Vater angegeben hat, damit auch klar war, ach, es ist nicht der Nehemia, der Sohn des Jens, also des Johannes, sondern der Sohn des Hachalja. Aber natürlich haben die Namen auch eine Bedeutung in der Bibel. Und Hachalja heißt den, den der Herr erleuchtet. Jetzt ist eben Nehemia ein Bild für den Heiligen Geist. Was macht der Heilige Geist? Er schenkt uns das Licht Gottes ins Herz. Er erleuchtet uns in dem Maße oder in dem Sinne, dass wir auf einmal erkennen können, wer er ist. Dass wir erkennen können, was er mit uns vorhat. Dass wir erkennen können, wie wir vor Gott stehen. Gott leuchtet in unser Leben. Und zwar nicht so, also Erleuchtung, das Wort für die Aufklärung ist ja in den anderen Sprachen das Wort erleuchten. Das heißt nicht so, erleuchten, jetzt kapiere ich, dass das Ganze mit der Religion Schwachsinn ist und dass ich meinen Verstand nur besser gebrauchen muss und alles. Ganz grobe Zusammenfassung der Aufklärung, da gehört mehr dazu. Aber Gott erleuchtet auf die Weise, Johannes schreibt das, von Jesus schreibt er, Jesus ist das wahre Licht, das in die Welt kommt, und dass auch alle erleuchtet, die in die Welt kommen. Er schenkt allen das Licht. Bloß ob man dem Licht dann nachfolgt oder nicht. Das ist die Frage. Finden wir dann zwei Kapitel später in Johannes 3, Vers 19. Die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und wenn Nehemia jetzt hier der Sohn dessen ist, den der Herr erleuchtet, dann ist damit nochmal dieser Bezug gemeint. Jesus kommt zuerst, Jesus, der uns erleuchtet, Jesus, der als Licht in die Welt gekommen ist. Damit jeder, der ihm nachfolgt, nicht in der Finsternis wandelt, sondern das Licht des Lebens hat. Und Jesus schickt uns danach den Heiligen Geist, den Tröster. Den, der uns in dieser Welt voranbringt. Und er sagt, ich will einen anderen Tröster schicken, einen anderen, aber von gleicher Art. Also im Griechischen gibt es verschiedene Worte für das Wort anders. Das Wort, das Jesus hier benutzt, für den Heiligen Geist, für den Tröster, für den anderen Tröster ist das Wort ein anderer von gleicher Art. Also, wie wenn der König seinen Sohn schickt. Und dann schickt er einen anderen Sohn. Das ist nicht ein komplett anderer Sohn, sondern er ist von gleicher Art. Er ist auch königlich. Also, das hat dann in gewisser Weise nochmal das, es muss ein Sohn sein, der auch von der Frau des Königs geboren wurde und nicht von einer Mätresse. Das wäre ein anderer von anderer Art. Der Bastard des Königs, der darf nicht erben. Aber es ist der andere. So, das steckt schon im ersten Vers drin und ich könnte noch viel, viel mehr dazu sagen, aber ich lasse es lieber, weil ich möchte nicht zu lang dran rumkauen, auch wenn wir keinen Stress haben. Wenn Jesus vorher wiederkommt, kommt er halt vorher wieder. Es geschah im Monat Kislev des 20. Jahres, als ich in der Festung Susa war. Also der Monat Kislev. Das ist November, Dezember. Das ist die Zeit, in der bei uns Advent gefeiert wird. Das ist die Zeit, in der man ein paar hundert Jahre später angefangen hat, das Chanukka-Fest zu feiern. Das Fest der Wiedereinweihung. Das ist ein Fest zwischen den Testamenten, aber es findet sich in Johannes 10 wieder. Er hängt davon ab, welche Übersetzung man hat. Also es heißt es dann eben, es war das Fest der Einweihung. So. Des 20. Jahres, da ist zum Glück in diversen Bibeln eine Fußnote, bei mir auch. Und das heißt hier als Kommentar dann eben, gemeint ist das 20. Jahr des Königs Artaxerxes oder Artaxasta. Das ist 445 vor Christus. Also Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Der Tempel ist zerstört worden 587. 515 ist der Tempel wieder aufgebaut gewesen. Und jetzt sind wir, ich muss euch selber kurz nachrechnen, ich will nämlich nachrechnen, 70 Jahre später. Wenn ich gerade richtig nachgerechnet habe. Auf alle Fälle etliche Zeit später. So, er ist in der Festung Susa. Susa ist die Hauptstadt des Persischen Reichs. Das wird hinterher noch wichtig. Da kam Hanani, einer meiner Brüder. Hanani heißt, ist die Kurzform von Hanania. Das wäre in dem Neuen Testament Hananias. Alternative Variante dieses Namens ist Johanan oder Johannes. Also hier kommt der Hans vorbei. Und das heißt, Gott ist gnädig, der Herr ist gnädig. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Also Nehemia, der Trost, der Sohn des Hachalja, den Gott erleuchtet. Und es kommt Hanani, Gottes Gnade an. Spielt alles mit rein. Gottes Gnade ist unverdient. Da können wir nichts dazu tun. Aber Gott in seiner Gnade kommt an und will uns wieder dorthin bringen. Er will uns den Schutz wiederbringen. Chen hat die gleichen Buchstaben wie Noach, wie die Ruhe, bloß andersrum. Also es ist auch der Schutz des Lebens. Und Hanani, das N wird einfach verdoppelt, der Herr ist gnädig, der Herr schützt, er will diesen Schutz wieder geben, der da ist. welchen Schutz der, der den Juden fehlt in Jerusalem. Ihr kennt die Geschichte ja, die Mauern stehen nicht. Aber diesen Schutz will Gott eben wieder geben. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Und ich fragte sie, wie es den Juden ginge, den Entronnenen, die aus der Gefangenschaft zurückgekehrt waren, und wie es Jerusalem ginge. Das Erste, was Nehemia fragt, ist, wie geht's denen, die zu meinem Volk gehören? Und dann fragt er, wie geht's Jerusalem selbst? Die Stadt ist ihm so wichtig, dass er sie nochmal extra erwähnt. Warum ist die Stadt wichtig? Weil es die Stadt ist, bei der Gott gesagt hat, dort in dieser Stadt, in dem Haus, wohnt mein Name. Und darum ist Jerusalem bis heute wichtig. Vielleicht machen wir es trotzdem falsch bei manchen Sachen und auch gerade Israel, dass sich Israel zu sehr auf andere verlässt und dass sie nicht sagen, also weil der Psalm sagt, jene verlassen sich auf Ross und Wagen, wir aber gedenken des Namens unseres Herrn. Des Herrn unseres Gottes. So. Wir gedenken des Namens des Herrn unseres Gottes. Dass sie sich mal daran erinnern sollen eigentlich, von wem erwarten wir die Hilfe? Erwarten wir die Hilfe von Europa und Amerika oder erwarten wir sie von unserem Gott? Und wir wissen aus der Bibel, Israel wird sich erstmal komplett auf Europa konzentrieren. Und dann halt auch mit ihnen einen Bund schließen und alles. Kommen wir noch später im Danielbuch dazu. Irgendwann später mal, je nachdem, wie schnell ich rede. Aber Gott sorgt sich trotzdem drum. Wie geht's Jerusalem? Ganz gleich, ob sie ihn suchen oder nicht. Gott sagt, wie geht's meinem Volk? Und er fragt auch, wie geht's in meiner Gemeinde? Und natürlich, der Heilige Geist ist bei uns, der ist nicht weg von uns. Aber Gott fragt trotzdem, wie geht es meinem Volk? Und sie sprachen zu mir, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind dort im Lande in großem Unglück und in Schmach. Die sind eigentlich dorthin zurückgekehrt, wo Gott sie haben wollte. Das verheißene Land ist ein Bild für das Land, für das Leben, das von Gottes Geist beherrscht ist. Das geisterfüllte Leben, das Leben, das überfließt. Und sie sind dort und es geht ihnen nicht gut. Da hat man schon das gemacht, was Gott eigentlich wollte, und dann hat es nichts gebracht. Na super. Und wenn das uns schon ans Herz geht, wie sehr geht es dann Gott ans Herz? Also wir neigen manchmal dazu zu sagen, Gott, du kümmerst dich nicht um mich. Du scherst dich nicht um mich. Doch tut er. Und er sieht von ferne, also in einer gewissen Weise sieht es von ferne, und es bricht ihm das Herz. Und was steht noch weiter da? Also, die Entronnenen, die zurückgekehrt sind aus der Gefangenschaft, sind im Lande in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems liegen zerbrochen und seine Tore sind mit Feuer verbrannt. Was heißt das? Es hat sich nichts geändert bei Jerusalem am äußeren Charakter seit der Zerstörung 587 vor Christus. Über 100 Jahre liegt es brach. Über 100 Jahre, in denen Gott, also nachdem Gott ihnen gesagt hat, okay, ihr müsst raus, und es hat sich nichts dran geändert. Und was bedeutet das bei einer Stadt, wenn keine Mauern da sind? Dann kann der Feind zu Tag- und Nachtzeiten rein. Keine Mauern, keine Tore. Er muss vielleicht ein bisschen klettern, aber er kann rein. Ungehindert. Und wenn ich mir gerade was aufgebaut habe, kann der Feind wieder reinkommen und es kaputt machen. Das ist Frust, der sich breit macht. Du bist gerade dabei, dir richtig was aufzubauen und dann kommt der Feind an. Tag oder in der Nacht. Du musst eigentlich immer aufmerksam sein und aufpassen. Und dann wird dir alles wieder genommen. Und das ist das Nehemia, Nacham und Hanani, der Schutz des Lebens. Diese Mauer fehlt. Die Mauer drumherum. Die Leute sind erleuchtet. Die haben den Tempel wieder aufgebaut. Die haben Gott wieder bei sich. Aber der Schutz fehlt. Und das ist ganz oft das, also im Hebräerbrief heißt es tatsächlich auch, in Hebräer 10, Vers 34, ihr habt fröhlich erduldet, dass eure Güter geplündert wurden. Also bei den Gütern passiert es tatsächlich auch. Aber wir lassen uns auch unseren geistlichen Reichtum stehlen. Wir lassen uns das stehlen, was Gott uns eigentlich geben wollte. Wie macht der Teufel das? Er kommt an und sagt zum Beispiel, sollte Gott gesagt haben. Guck doch mal sein Wort an. So steht's da. Okay, bitte, aber guck dir doch an, wie es bei dir aussieht. Gott hat dich angelogen. Das, was du da liest, nee, das bringt's doch nicht. Lass es doch sein. Und anstatt, dass ich es verteidige und sage, nee, 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 Gott hat gesagt, holst der Teufel bei mir raus. Und dann heißt es jetzt in Vers 4, als ich aber diese Worte hörte, setzte ich mich nieder und weinte und trug Leid tagelang und fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Nehemia ist tief betroffen von dem, was ihn eigentlich gar nichts angeht. Wir lernen es ja später noch in diesem Kapitel. Nehemia ist Mundschenk des Königs. Er ist die rechte Hand des Königs. Er wohnt im Palast. Er hat alles, was er braucht. Aber ihn berührt das Schicksal derjenigen, die wieder ins verheißene Land zurückgekehrt sind, so sehr, dass er ihretwegen Leid trägt. So geht's unserem Gott auch. Gott sieht deine und meine Situation. Er sieht die Situation in unserer Gemeinde. Und es jammert ihn. Da nehme ich jetzt dieses Wort, das wir bei Matthäus Kapitel 9, Vers 36 haben. Jesus sieht die Leute auf den Hügeln. Sie sind die Schafe auf den Hügeln, die keinen Hirten haben. Und dann heißt dieses Wort eben, es jammerte ihn. Und das Wort, das Matthäus da benutzt, oder das im Griechischen benutzt wird, heißt so viel wie der Schmerz, der jemandem in den Eingeweiden kommt, wie als wenn jemand halt dort reinhaut oder da reintritt. Kriegt einfach mal einen Schlag schon dagegen. Aber dann mit voller Wucht. Oder ein Tritt. So geht's Gott. So jammert ihn das Elend der Leute. Bei Jesus ist übrigens das Interessante, das Elend, das ihm zuerst kommt, ist, sie brauchen das Wort Gottes. Und dann kommen auch noch Wunder dazu. Das Wichtige ist erstmal, dass das Wort Gottes kommt. Warum? Weil das Wort Gottes zur Auferbauung dient, das, was Nehemia jetzt auch machen wird. Er wird auferbauen. Und zwar die Mauern. Und ich weinte, trug Leid, tagelang und fastete. Ich habe bei Esra ja immer wieder gesagt, guckt mal bei Esra und guckt jetzt bei Nehemia. Bei Esra finden wir das Fasten an einer ganz wichtigen Stelle. Bevor die Leute den großen gefährlichen Teil des Weges losgehen. Eine große Menge. Sagt Esra, jetzt fasten wir alle zusammen, damit wir Gottes Schutz haben. Hier fastet ein Einzelner. Manchmal denken wir, ja, die ganze Gemeinde muss doch mitmachen dabei. Aber hier finden wir einen einzelnen Menschen. Klar, Nehemia ist ein Bild für den Heiligen Geist, aber Ein einziger. Ein einziger reicht. Abraham hat damals Gott zwar runtergehandelt, nur von 100 auf 10, oder von 50 auf 10. Aber das Interessante ist, hinterher ist Lot als der einzig Gerechte aus Sodom geflohen und ist nach Zoar. Zoar, so eine winzig kleine Stadt mitten in dieser Ebene. Und diese eine Stadt ist von Gott verschont worden, um des einen Gerechten willen. Da muss ich jetzt gerade eine Werbung machen. Es gibt einen genialen YouTube-Kanal, auf Englisch zwar, aber der ist toll. Der heißt Expedition Bible. Also Expedition Bibel. Und der, keine Ahnung, wie oft im Jahr, dass er nach Israel fährt, aber wenn er rumfährt, macht er natürlich alle möglichen Videos. Und das neueste Video, das er jetzt gemacht hat, ist tatsächlich über Zoar. Zoar, die Stadt, die nicht verbrannt ist. Und das Krasse ist, Zoar liegt nicht irgendwo am Rand, sondern liegt mittendrin in der Ebene. Da gibt es Sodom und Gomorra. Dann kommt Zoar, diese kleine Stadt, relativ in der Nähe von Sodom. Und dann kommen noch die beiden anderen Städte, die ich natürlich gerade vergessen habe. Die sind auch nicht so wichtig. Sie stehen ja heute auch nicht mehr. Aber Zoar ist mittendrin. Und diese eine Stadt wird verschont wegen dieses einen Gerechten. Nehemia ist dieser eine Mann, der sich dazwischen wirft und deswegen Gott Hilfe schickt. Denk nicht, dass dein Gebet nichts bei Gott bewirkt, wenn die anderen nicht mitmachen. Mach du's. Fasten. Auf Dinge verzichten. Es gibt verschiedene Arten von Fasten. In der Bibel beinhalten sie alle irgendwie doch immer trotzdem den Verzicht auf Essen. Das ist schon mal das Wichtige. Nehemia fastet. Er verzichtet aufs Essen. Er sagt, mein eigenes Fleisch soll nicht versorgt werden, weil es mir wichtiger ist, dass ich erstmal im Geist mit Gott klarkomme. Einer von vielen Aspekten beim Fasten. Also, wir sehen das aber jetzt gerade hier bei Nehemia, bei Esra haben wir es auch gesehen, vor so wichtigen Punkten wurde gefastet. Warum wurde gefastet? Damit wir uns selber klar machen, wir sind nicht von den äußeren Dingen abhängig, wir sind von Gott abhängig. Obendrein, wenn ich faste, dann habe ich hinterher nicht das Mittagstief in dem Sinne, dass mein Magen so voll ist, dass ich dann erstmal schlafen will. Sondern ich kann die Zeit, die ich dann zum Schlafen benutzt hätte, zum Beten nutzen. Also sind verschiedene Aspekte da drin. Es ist kein Hungerstreik Gott gegenüber. Es ist aber vielmehr für mich, ich verlasse mich nicht auf das, was für mein Fleisch wichtig ist, sondern ich verlasse mich auf Gott. Und wenn ich nur faste und nicht bete, dann ist es halt tatsächlich einfach nur Diät. So. Ich betete vor dem Gott des Himmels. Der Gott des Himmels, das ist eine Beschreibung, die findet sich in die befindet sich gerade in den Büchern, die im Exil stattfinden. Und der Gott des Himmels beschreibt dann eben den Gott, der tatsächlich im Himmel wohnt. Der Gott, der über allem ist. Bin mir nicht sicher, ob die Babylonier einen Himmelsgott hatten. Vielleicht auch deswegen nochmal. Aber es ist eben der Gott, der für alles zuständig ist. Der über allen anderen Göttern ist. Und Moment kurz. Also ich denke nicht, dass wir heute, ich will eigentlich das erste Kapitel schaffen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, dass wir das schaffen. Wir fangen jetzt einfach an mit diesem Gebet. Das Gebet, das Nehemia gesprochen hat, das Gebet, das aber eben auch der Heilige Geist für uns spricht. Und da, wir fangen jetzt an und mal gucken, wie weit wir kommen. Also ich möchte nicht zu sehr über die Dreiviertelstunde rübergehen, aber genau, deswegen geht's direkt rein. Und ich sprach: Ach Herr, Gott des Himmels. Herr, da steht im Hebräischen das sogenannte Tetragramm, die vier Buchstaben, die Gottes Namen ausmachen. Man vermutet eben heute, dass der Name Jahwe ausgesprochen wird. Das ist der Name, den Gott Mose geoffenbart hat. Das ist der Gott, der rettet. Der Gott des Bundes, der Gott, der mit den Menschen eine Beziehung hat. Das allererste Mal kommt er tatsächlich vor, als Gott seine persönliche Beziehung zum Menschen hat, weil er den Menschen schafft aus Staub und ihm den Lebensodem einhaucht. Dieser Gott wird hier angesprochen, kein anderer. Aber es wird hier nochmal klar, eben der Herr, der Gott Israels, ist der Gott des Himmels. Der, der über allem steht. Du großer und furchtbarer Gott. Wow. Erstmal, groß können wir schon noch verstehen. Mein Gott ist so groß, so stark und so mächtig. Aber dann, du furchtbarer Gott. Warum ist Gott furchtbar? In 1. Mose 32 finden wir den Bund, den Laban schließt mit Jakob und umgekehrt. Und Jakob schwört beim Schrecken Isaaks. Wir sollen doch keine Angst haben vor Gott. Oder nicht? Oder doch nicht? Also, dann heißt es trotzdem wieder in den Sprüchen zum Beispiel, da kommen wir bald hin, relativ bald. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also, Gott ist ein furchtbarer Gott, wenn ich weiß, ich muss mich vor Gott fürchten und vor keinem anderen. Dann ist das nochmal was ganz anderes. Beispiel, Beziehungsbeispiel. Es ist durchaus möglich, jemanden zu lieben und ihn zu fürchten. Männer können davon mitunter sogar eher reden als die Frauen. Nee, das ist jetzt. Geht beiden so. Je nachdem auch, wie der Charakter des Ehepartners ist. Aber auf alle Fälle, jetzt rede ich mal aus der männlichen Perspektive: Der Mann liebte seine Frau. Und er fürchtet sie zugleich. Und zwar in dem Sinne, wenn es bei ihr auf einmal losgeht mit irgendwelchen Dingen. Und er fürchtet sich davor, dass er sie traurig macht. Er fürchtet sich davor, dass er sie wütend macht. Er fürchtet sich davor, dass er es mit ihr verscherzt. Aber das Interessante ist, wenn der Mann seine Frau fürchtet, dann wird er nichts mit einer anderen Frau anfangen. Einfach nur, weil er weiß, also, allein schon deswegen, weil er weiß, weil meine Frau wird eine richtige Furie, wenn sie mitkriegt, dass ich mit einer anderen Frau was habe. Das ist Gottes Furcht auf eine andere Ebene, natürlich. Und Gottes Furcht spielt noch viel mehr rein. Aber das jetzt einfach mal mit drin. Gottes Furcht bringt mich dazu, dass ich mich vor nichts anderem mehr fürchte. Weil meine Furcht nur komplett auf Gott gerichtet ist. Und darum sagt er: Du großer und furchtbarer Gott. Und dann aber, der den Bund hält, der da hält, den Bund und die Treue denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Er hält den Bund. Welchen Bund? Den Bund, den er geschlossen hat mit Noah. Solange die Erde besteht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Den Bund, den er geschlossen hat mit Abraham. Der Bund, also der grundsätzlich besagt: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein und in deinem Nachkommen, damit ist Jesus gemeint, sollen gesegnet werden alle Völker auf Erden. Der Bund, den er mit Israel geschlossen hat, der alte Bund. Das ist der Bund, in dem eben klar wird: Ihr seid mein auserwähltes Volk, haltet euch daran, dann werdet ihr gesegnet. Haltet ihr euch nicht daran, kommt der Fluch über euch. Und schließlich der Bund, den er uns mit uns in Jesus geschlossen hat. Der Bund, den er nie zurücknehmen wird. Der neue Bund, von dem er schon gesprochen hat. Der den Bund hält und die Treue. Gott hält die Treue. Das hebräische Wort für Treue ist verwandt mit unserem ist mit dem Wort für Glauben auch verwandt und mit dem Wort Amen. Amen heißt, dass es gewisslich wahr. Das stimmt. Der den Bund hält und die Treue. Also, wir haben das später in der Offenbarung, das nennt sich Jesus in einem der Sendschreiben, der Amen heißt. Ich bin der Treue. Gott hält den Bund, das, was er mit uns geschlossen hat. Und die Treue. Und zwar mit denen, die ihn lieben und seine Gebote halten. Übrigens, Gebote halten hat nichts erstmal mit, also im evangelikalen Raum hat man diese Unterscheidung zwischen Religion und Beziehung genommen, um klarzumachen, dass es Gott nicht nur um das Äußere geht, es geht ihm ums Innere. Da sind wir komplett weggekommen von dem, was eigentlich Religion bedeutet. Religion bedeutet sich zurückbinden auf etwas und festhalten an dem. Und das ist, was hier dann auch gemeint ist, wovon Jesus selber auch spricht. Wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Das ist in Johannes 14. Ich glaube Vers 23. Da bin ich aber selber gerade nicht ganz sicher. Und auch hier, wer ihn liebt und seine Gebote hält. Wenn ich Gott liebe, halte ich seine Gebote. Jesus wird gefragt, was ist das größte Gebot von allen? Und er sagt, das größte Gebot ist dies, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzer Seele, von ganzem Herzen, von all deiner Kraft, von ganzem Gemüt. Er zitiert es ein bisschen anders, als ich es vom Hebräischen übersetzen würde, deswegen bin ich da immer unschlüssig. Und sagt, dies ist das höchste Gebot und das andere ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten. Und das Schöne ist, Liebe zu Gott ist von oben nach unten oder von unten nach oben. Das ist senkrecht. Und Liebe zum Nächsten ist waagerecht. Und wenn wir eine senkrechte und eine waagerechte haben, haben wir das Kreuz. Und an diesem Kreuz hängt das Gesetz und die Propheten. Und Paulus macht uns das später auch klar, im Römerbrief zum Beispiel, in Kapitel 13. Wenn wir lieben, dann erfüllen wir das Gesetz. Und darum kommt Johannes dann später nochmal mehr drauf. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Gottes Liebe ist für uns da. Und nee, ich lasse es soweit. Schon sowieso viel dran zu knabbern. Lest ruhig mal das Gebet schon weiter. Ich gehe beim nächsten Mal bestimmt auch noch einmal auf den Vers ein. Aber kaut das schon mal durch und wir kauen es beim nächsten Mal weiter durch. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was du uns weitergibst. Wir danken dir dafür, dass du uns in Nehemia auferbauen willst. Und dass dein Heiliger Geist uns auferbauen will. Und wir danken dir dafür, dass wir das jetzt erleben dürfen. Weil wir wissen, wir sind dort in unserem Leben, wo wir auch beim Bibellesen sind, dass du das miteinander zusammenwirkst. Und wir danken dir dafür, dass wir dir nicht egal sind. Wir danken dir dafür, dass kein Mensch dir egal ist, dass keine Gemeinde dir egal ist, dass wir davon leben dürfen. Und darauf bauen wir, darauf pochen wir und darauf vertrauen wir. In deinem heiligen Namen. Amen.